Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas. Guten Tag, Herr Faas.
Ich grüße Sie, hallo.
Sie haben einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin, aber ich nehme an, in Gedanken sind Sie derzeit sehr viel in den USA, oder? Vor der Wahl.
Das ist richtig. Wahlen sind wichtig für das, was wir da tun an der FU. Und insofern sind amerikanische Präsidentschaftswahlen immer wichtig, weil da auch deutsche Parteien sehr genau hinschauen, was es an Neuigkeiten gibt. Und natürlich ist es immer auch spannend, diesen Wahlkampf als solchen zu verfolgen. Morgen ist die letzte Debatte. Also ja, das beschäftigt mich schon sehr.
Das beschäftigt Sie, kann ich verstehen. Uns beschäftigt in dieser Sendung allerdings jetzt mehr nochmal die Lage in Deutschland, gerade auch nach dem Lockdown, dem faktischen Lockdown, der ja nicht so heißen soll, aber doch einer ist, in Berchtesgaden, und auch die Lockdown-Befürchtungen im restlichen Deutschland. Mal sehen, was auch in Berlin in nächster Zeit passieren wird. All das unser Thema hier gleich. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen, in Europa steigen sie. In Berchtesgaden gilt seit gestern 14 Uhr ein faktischer Lockdown, auch wenn er nicht so genannt wird. Die Leute in Berchtesgaden, die ärgern sich.
Also ich war schon geschockt, dass es dann so schnell geheißen hat, zumachen auf einen Tag. Meine Hausgäste sind mit schweren Herzen heimgefahren.
Wir haben die Hygienevorschriften voll eingehalten. Darum sehe ich das nicht, dass wir uns so schnell zusperrt. Die hätten uns Zeit geben müssen oder irgendwas. Wir sind die Leidtragenden und von uns ist es auch nicht ausgegangen.
Da hört man also so richtig den Ärger. Herr Faas, wäre es besser gewesen, wenn man diesen Lockdown oder wie man es auch immer nennen will, besser kommuniziert hätte?
Das ist ja so ein alter Streit. Muss man es nur besser erklären und dann finden die Leute das automatisch irgendwann gut. Aber was man ja gerade auch in den Tönen gehört hat, war, dass es ja Menschen sind, die wirklich in gravierender Art und Weise von diesen Maßnahmen betroffen sind. Und da ist es natürlich in gewisser Weise einfach zu sagen, naja, die müssen das trotzdem akzeptieren. Aber es geht eben um die Existenz durchaus von Menschen. Es geht um ihre berufliche Situation, ihr Einkommen und alles. Insofern ist schon verständlich, dass es da auch eine Menge Unmut gibt. Und ob man das einfach durch besseres Erklären wettmachen würde, das kann man schon bezweifeln. Die Betroffenheiten sind extrem unterschiedlich und diese Pandemie trifft uns einfach nicht alle in gleichem Maß. Und insofern sind die Reaktionen eben auch unterschiedlich.
Das heißt, Sie würden sagen, im Grunde kann man durch bessere Kommunikation es nicht retten, sondern man muss in Kauf nehmen, dass Menschen sich einfach auch ärgern.
Es gibt einfach Härten, die damit verbunden sind. Jetzt versucht die Politik, die Bundes-, die Landesregierung natürlich an vielen Stellen das abzufedern. Aber trotzdem, diese unterschiedlichen Betroffenheiten, die sind einfach da. Und das merken wir ja doch gerade auch jetzt in dieser zweiten Welle, wo wir uns doch wieder so ein bisschen daran gewöhnt hatten, mehr Normalisierung, ein normaleres Leben zu haben. Das jetzt wieder der Schritt zurück, und auch das hat man ja gerade sehr schön gehört, in den Lockdown mit dieser Geschwindigkeit, dass das doch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es da erhebliche Widerstände gibt.
In Berchtesgaden sind die Zahlen sehr hoch. 236 Infizierte pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen. Das ist ja fast 4-mal so viel als in anderen Risikogebieten. Aber natürlich wissen wir auch, in Berlin sind die Zahlen hoch und liegen in verschiedenen Bezirken weit, weit über dem Grenzwert. Hier hat die Gesundheitssenatorin Frau Kaleitschi das Folgende gesagt.
Naja, steht vor der Tür. Ich habe das ganz klar gesagt. Also bis zum Lockdown haben wir nicht mehr viel Spielraum.
Sagt sie also über den Lockdown nicht mehr viel Spielraum. Was sagen Sie dazu?
Naja, warum geht man in diesen Lockdown? Weil man die alternativen Maßnahmen, das Verfolgen einzelner Kontakte, das Brechen der Infektionsketten, das gelingt eben nicht mehr. Und dann bleibt eben nur letztlich der Shutdown, der Lockdown insgesamt, um wieder Herr oder Frau des Geschehens zu werden. Und wenn die Gesundheitssenatorin das hier für Berlin sagt, dann deutet sie das ja auch an, dass der Raum für alternative, einzelfallbezogene Maßnahmen letztlich immer kleiner wird. Naja, und dann ist eben das Pauschale das Element, was übrig bleibt. Denn das Virus oder die Pandemie, die Erkrankung, wachsen dann eben exponentiell. Das lernen wir in diesen Tagen, auch durchaus eine Herausforderung, das zu kommunizieren. Aber deswegen kann man eben nicht einfach tatenlos zusehen, sondern kann diese beiden Wege gehen, einzelfallbezogen oder eben pauschal. Wenn es das eine nicht mehr geht, naja.
Das glaube ich, dass es nicht mehr geht. So sieht es wohl auch der bayerische Ministerpräsident, der Herr Söder. Der ist ja lange als jemand gefeiert worden, der konsequent die Maßnahmen verordnet hätte. Hat er ja auch. Trotzdem sind die Zahlen eben in Bayern so hoch. Da kann man natürlich fragen, ja, irgendwie hat trotzdem die Strategie nicht wirklich gefruchtet. Aber jetzt sagt er, Problem sei eben gerade, dass im Moment die Maßnahmen regional unterschiedlich getroffen würden. Und er sagt,
wir spüren, dass da ständig nachgesteuert werden muss. Und da wäre, glaube ich, ein grundlegender Durchgriff, der national erfolgt, in einem nationalen Pandemieplan, der würde uns allen, glaube ich, sehr helfen und auch vor Ort den Druck entlasten.
Also würden Sie auch sagen, ja, wir brauchen eine nationale Strategie?
Das ist interessant, was er eigentlich damit impliziert, weil es gibt natürlich eine nationale Strategie zu sagen, okay, wir reagieren eben national auf regionale Schwerpunkte. Das, was wir im März hatten, das war eigentlich eine nationale Strategie, eine einheitliche Maßnahme, doch eben das Schließen von Schulen, Kitas, Einzelhandel etc. Da will man ja bewusst nicht mehr hin. Insofern haben wir schon eigentlich, auch wenn das schwer ist für die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dorthin zu kommen, aber wir haben ja durchaus ein einheitliches Regelwerk, nur es sagt eben, dass man auf die Situation vor Ort reagiert. Insofern ist es tatsächlich interessant, was er da andeutet, ob er letztlich da implizit eigentlich doch wieder einen nationalen Lockdown fordert. Aber
ich finde, es hört sich ein bisschen so an, ja.
Eigentlich muss es das bedeuten, aber dagegen sind die Widerstände ja doch sehr, sehr groß. Gerade auch mit Blick auf Schulen, Kitas hat sich ja doch auch das Stimmungsbild deutlich gedreht. Also ich glaube, dass das wirklich die Ultima Ratio ist, wo wir im Moment sicherlich noch nicht sind.
Auf der Berliner Museumsinsel ist was ziemlich Unglaubliches passiert. Da haben... Vielleicht war es ein Täter, vielleicht waren es mehrere Täter. Nach Recherchen von unseren Kollegen beim Deutschlandfunk und von der Wochenzeitung Die Zeit, verschiedene Objekte in den Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt und damit wirklich großen Schaden angerichtet. Und das ist schon gewesen am 3. Oktober, wurde aber bislang nicht publik. Zu Gast hier im Studio weiterhin der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, uns zugeschaltet jetzt aber auch aus Köln von unserem Schwesternprogramm, dem Deutschlandfunk, mein Kollege Stefan Koldehoff, der in dieser Sache recherchiert. Herr Koldehoff, was ist genau passiert?
Na, Sie haben es eigentlich schon erzählt. Am 3. Oktober, also dem Tag der deutschen Einheit, müssen eine oder mehrere Personen durch mindestens 5 Museen gegangen sein auf der Berliner Museumsinsel und tatsächlich das versprüht haben, was gemeinhin in allen Polizeiberichten im Moment als ölige Flüssigkeit bezeichnet wird. Mehr weiß man im Moment nicht, was es ist. Und das bedeutet natürlich, es sind betroffen ägyptische Statuen, es sind griechische Götterbildnisse, aber auch Gemälde aus dem 19. Jahrhundert aus Europa betroffen. Und da kann Öl durchaus Schäden hinterlassen. Also wenn Sie an porösen Sandstein denken, da zieht eine Flüssigkeit ziemlich schnell ein. Und man sah auch am vergangenen Wochenende, als wir nochmal nachgeguckt haben, diese Flecken durchaus noch sehr deutlich. Und man sah auch, und so ist es überhaupt erst aufgefallen, so kleine Kärtchen mit Rastern und Zahlenkolonnen, die wir alle wahrscheinlich aus amerikanischen Krimis kennen, wenn da ein Tatort gesichert wird. Also solche Fotomaßstabsbalken sozusagen.
Herr Faas, es ist einfach unglaublich, oder? Wenn man sich vorstellt, was da passiert ist.
Ja, absolut. Und die Tatsache an sich, aber auch, dass wir es eigentlich jetzt mit erheblicher Zeitverzögerung erst erfahren und auch erst durch Recherchen, ist schon bemerkenswert. Auch sozusagen die Umstände, unter denen das passiert ist, wo wir ja eigentlich gerade alle uns überall identifizieren müssen, die Personenzahl sehr überschaubar ist, dann das gerade in diesem Kontext, so was passiert, ist tatsächlich sehr, sehr überraschend.
Mhm. Hat da tatsächlich dieser rechtsradikale Verschwörungsideologe Attila Hildmann eine Rolle gespielt, Herr Koldehoff?
Naja, sagen wir mal so, also man kann ihm, und das tun wir auch ganz bewusst nicht, da natürlich nichts nachweisen, aber wenn man sieht, dass Hildmann mehrfach auf seinen sozialen Medien Aufrufe geteilt hat, das Pergamon-Museum zu stürmen, weil sich dort angeblich, Zitat, der Thron Satans befinde und das Ganze sei das Zentrum der globalen Satanisten-Szene und Corona-Verbrecher, Zitat, hier machen sie nachts ihre Menschenopfer und schänden Kinder, dann ist es natürlich schon sehr merkwürdig, dass dieser Anschlag, und davon muss man wirklich sprechen, geschehen ist am 3. Oktober, dem ersten Tag, an dem das Pergamon-Museum überhaupt wieder geöffnet war, nach langer Corona-Schließungszeit. Also man muss zumindest die Frage stellen, ob da irgendjemand den Aufrufen von Herrn Hildmann möglicherweise zu genau zugehört hat und beschlossen hat, sobald sich die Gelegenheit bietet, setze ich das jetzt auch in eine Tat um.
Aber es wird ja wahrscheinlich nicht zu den regulären Öffnungszeiten passiert sein.
Doch,
oder doch? Ja?
Doch, das ist es. Das ist eben das Überraschende. Also entdeckt wurde das Ganze am Nachmittag, kurz vor 5. Man hat das Museum dann aber bis 18 Uhr noch offen gelassen und dann angefangen, systematisch zu suchen, haben uns Beteiligte, die nicht namentlich genannt werden wollen, erzählt. Man hat dann eben festgestellt, es war nicht nur das Pergamon-Museum, es waren auch das Vorderasiatische Museum, es war das neue Museum, in dem die Nofretete steht. Es war aber auch die alte Nationalgalerie, wo eben gerade eine Ausstellung mit Bildern des belgischen Symbolismus zu sehen ist. Also nicht nur eigene Werke der Berliner Museen sind betroffen, sondern auch Leihgaben. Naja, und dann hat sich so langsam das Puzzle zusammengefügt und man hat gesehen, dass das irgendjemand, wenn es einer war, über mindestens eine Stunde, so lange würde man brauchen, um diese ganzen Museen, kann ja auch nicht durchrennen, da fällt man ja auf, abzuschreiten. Oder es waren mehrere, aber es ist tatsächlich nichts aufgefallen.
Ist nichts aufgefallen, obwohl es natürlich Kameras gibt, nehme ich an, und obwohl man sich online akkreditieren musste, eben wegen Corona für die Museen.
Ja, da hören wir allerdings, es haben uns einige Leute, haben sich einige Leute jetzt nach den Recherchen, nach Veröffentlichung bei uns gemeldet, die uns darauf hingewiesen haben, dass die Situation mit den Kameras gar nicht so doll sei, wie wir alle uns das vielleicht vorstellen. Also so viele gibt es da offensichtlich gar nicht. Und die Sache mit den Online-Akkreditierungen muss wohl an dem Tag so gewesen sein, dass höchstens ein Drittel der Besucherinnen und Besucher sich vorher Tickets gekauft hatten und der Rest über die Tageskasse reinkam.
Und selbst wenn, ist es vermutlich gar nicht so einfach, diese Daten mal eben zu nutzen, weil es ja auch im Kontext dieser Hinterlegung von Adressen regelmäßig Debatten gibt. Stichwort Datenschutz, wofür darf man die eigentlich nutzen? Und die Garantie ja doch immer ist zu sagen, nein, wir nutzen es wirklich nur, um der Pandemie Herr zu werden. Und das ist jetzt so ein interessanter Fall hier, wo man wirklich so einen Zielkonflikt hat und sagt, da sind doch vielleicht Informationen da, die höchst sinnvoll wären, um diesem wirklich schrecklichen Sachverhalt beizukommen. Aber ich glaube, es ist gar nicht selbstverständlich, dass man so eben diese Daten dann auch nutzen darf.
Ist es nicht selbstverständlich, Herr Koldehoff? Also es ist nicht selbstverständlich, klar, aber wie verhält es sich in diesem Fall?
Nein, es gibt natürlich genau die Einschränkungen, von denen gerade die Rede war. Und trotzdem ist aber das Landeskriminalamt Berlin nach den Informationen, die wir haben, jetzt dabei, diese Menschen anzuschreiben. Frage ist natürlich, was sowas bringt. Also was wollen Sie die fragen? Haben Sie was beobachtet?
Waren Sie es? Und dann wird jemand sagen, ja genau, ich war es.
Genau, also da müsste man eigentlich schon eher die Frage stellen, sind die Sicherheitssysteme auf der Museumsinsel tatsächlich state of the art, also dass Kameras, zumal wenn sie deutlich sichtbar sind, nicht nur eine aufklärerische, also eine Postfaktum-Wirkung haben, sondern möglicherweise auch eine präventive, eine abschreckende, also Täterinnen und Täter wissen, wir werden gefilmt, vor allem wenn diese Kameras nicht nur von oben auf irgendwelche Anglerhüte oder Basecaps filmen, sondern tatsächlich auch Gesichter aufnehmen können. Also die Frage muss man stellen. Und die zweite Frage war auch gerade schon Thema. Warum hat es 2 Wochen gedauert, bevor man jetzt, und auch das wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, damit an die Öffentlichkeit geht? Es hätte nicht Öl sein müssen. Es hätte auch eine Säure sein können. Es hätte irgendein Gift sein können. Und der oder die Täterinnen sind nach wie vor nicht gefasst. Das heißt, wir haben mit einer Reihe von Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren gesprochen, die nicht zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören, die hellauf entsetzt waren und uns gesagt haben, natürlich wären wir informiert worden, sehr gerne. Natürlich wäre das ein Muss gewesen, die Kollegen zu informieren. Denn morgen können die bei uns sein und wer weiß, was sie dann wo verspritzen.
In der Tat, also was muss getan werden, um andere Museen eventuell zu schützen?
Geht das an den Politikwissenschaftler oder geht das an
das
den
Kunsthistoriker? Das geht an Sie, Herr Koldehoff, als Rechercheur in dieser Sache.
Naja, man muss, glaube ich, wirklich gewärtigen, dass sich die Bedrohungslage, um es mal so dramatisch, aber so dramatisch ist es, glaube ich, auch zu formulieren, neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Also es sind nicht mehr die eleganten Trickdiebe, die wie früher nachts nach Öffnungszeiten irgendwie mit dem Nachschlüssel reinkamen, die Alarmanlage abgeklemmt haben und dann weg mit dem Renoir oder so. Es ist zum einen brutaler geworden, das haben wir gesehen beim grünen Gewölbe, das haben wir gesehen bei der Goldmünze. Es gibt inzwischen offenbar auch, wir vermuten es jedenfalls sehr stark, ideologische Gründe, Museen anzugreifen. Also es geht nicht mehr nur noch darum, sich irgendwelcher Reichtümer
zu bemächtigen.
Also die wirklich ganz dringende Frage, nicht nur an die Berliner Museen, seid ihr euch der Tatsache bewusst, was sich da gerade verändert und habt ihr die Mittel und habt ihr die Möglichkeiten und habt ihr vor allen Dingen das Bewusstsein, darauf mit abschreckenden Maßnahmen zu reagieren?
Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk in Köln, danke Ihnen für diese Informationen.
Gern.
Der Begriff Rasse steht im Grundgesetz. Das möchten die Grünen schon lange ändern. Die SPD möchte es auch gern ändern. Und am Montagabend haben die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Finanzminister Herr Scholz vereinbart wohl, dass das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe jetzt darüber beraten soll, wie das gelingen kann, dass also dieser Begriff dort ersetzt wird, ohne dass der Schutz vor Rassismus, der ja bisher hier gewährleistet werden soll, eingeschränkt wird. Was steht genau in Artikel 3, müssen wir vielleicht noch mal sagen, des Grundgesetzes? Da steht, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Hier im Studio der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Herr Faas, wie sehen Sie das? Ist das überfällig oder eigentlich komplett unnütz, dass dieser Begriff Rasse jetzt aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll?
Ja, es ist ja so eine spannende Parallelität an dieser Stelle. Wir reden einerseits darüber, dass der Rassebegriff hier ersetzt oder eigentlich gestrichen werden soll. Zugleich gibt es diese Forderung eben nach einer Rassismusstudie mit Blick auf die Polizei, aber ja durchaus auch für den breiteren Kontext. Und es erinnert uns, glaube ich, daran, dass es was Objektives hier gibt, nämlich vermeintlich eine Rasse. Deswegen steht es ja auch hier in diesem Kontext, wo wir inzwischen aber wissen, das stimmt so nicht. Das lässt sich aus biologisch-genetischer Sicht so nicht halten. Aber wenn Sie so wollen, das subjektive Phänomen, diskriminiere ich andere aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft, was wir eben unter dem Begriff des Rassismus subsumieren, das ist natürlich präsent und auch allgegenwärtig. Insofern ist es nur ein vermeintlicher Widerspruch. Ich glaube, der Grundgesetzartikel, Sie haben ihn ja gerade zitiert, ist in seiner Stoßrichtung insgesamt eigentlich sehr klar, aber man will hier eben doch der Tatsache Rechnung tragen, dass es die Rasse, so wie es hier erwähnt wird, so nicht mehr gibt und dass man das eigentlich nicht, wenn man so will, in die Zukunft fortschreiben möchte.
Das steht ja so drin, weil 1949 damals gesagt wurde, wir wollen uns hier aber sehr klar vom nationalsozialistischen Rassenwahn abgrenzen. Und ich glaube, niemand wird auch dem Grundgesetz ja seine dezidiert freiheitliche Aura sozusagen absprechen wollen. Insofern könnte man ja sagen, naja, mit dem Begriff können wir hier eigentlich weiterhin leben.
Absolut. Das erinnert uns eben daran, dass ein solches Dokument wie das Grundgesetz kontextspezifisch entstanden ist. Das ist auch eine Debatte, die Sie in den USA gerade haben. Wie ist eigentlich eine Verfassung auszulegen? Wie puristisch oder wie sehr muss sie aktualisiert werden? Insofern könnte man auch argumentieren, natürlich ist die Stoßrichtung dieses Grundgesetzartikels völlig klar. Und wir sehen, wenn man so will, darüber hinweg, dass dort etwas steht, was so in dieser Begrifflichkeit und dieser Deutlichkeit eben wissenschaftlich nicht mehr haltbar ist. Aber trotzdem würde man natürlich in gewisser Weise dieses Nicht-mehr-Faktum, wenn Sie so wollen, der Existenz von Rassen fortschreiben. Es ist in gewisser Weise eine symbolische Sache, von der wir hier reden. Mhm. Es scheint jetzt eher in so eine Richtung zu gehen, eben diesen Fehler, wenn man es mal hart formuliert, hier doch korrigieren zu wollen.
Aber es gibt ja durchaus Juristen, die sagen, das ist schon schwierig, wie man das dann genau fassen will. Diese Formulierung, die man jetzt finden muss, wenn man den Begriff streichen will, muss gut sein, damit man wirklich den Schutz vor Rassismus stärkt.
Ja, absolut. In der Sozialwissenschaft oder in den Sozialwissenschaften reden wir manchmal von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist dann so ein Überbegriff. Aber eben das Aussehen, die Hautfarbe, in der Tat, das ist nicht leicht, das zu spezifizieren. Nur letztlich kann man natürlich sagen, kann das kein Argument sein, weil der Rassebegriff kann es natürlich letztlich auch nicht sein, wenn er so eigentlich kein Äquivalent in der Realität hat.
Also vielleicht könnte man dann schreiben im Grundgesetz, niemand darf wegen seiner äußerlichen Merkmale benachteiligt oder bevorzugt werden, zum Beispiel. Oder man schreibt, rassistische Diskriminierung ist verboten.
Das wäre eine Möglichkeit und Sie haben ja auch durchaus andere Ansatzpunkte, in denen Sie haben ja die Merkmale oder die Eigenschaften erwähnt. Da ist ja auch von Abstammung, Sprache, Heimat, Herkunft. Also es hat ja immer auch sowas, wie soll man sagen, etwas Fremdes, von dem wir hier reden, was vermeintlich einer Norm nicht entspricht. Aber man darf gespannt sein, was konkret an die Stelle tritt am Ende. Keine Frage.
Ja, aber ich habe doch noch eine Frage an Sie, ich würde doch gern wissen. Ich meine, wenn man es wirklich, wirklich möchte, etwas gegen Rassismus tun möchte. Und das möchten die SPD und die Grünen natürlich auf jeden Fall und die Union will es auch. Vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit, gar nicht beim Grundgesetz anzusetzen, sondern in den Gesetzen unterhalb des Grundgesetzes und da zum Beispiel was gegen Racial Profiling zu tun.
Das ist dann aber eine ganz andere Ebene. Wir reden ja hier wirklich davon, dass wir auf der höchsten Abstraktionsebene, wir reden von der Verfassung, dem Grundgesetz, eben bestimmte Prinzipien festschreiben möchte. Racial Profiling, auch das haben wir ja erlebt. Da geht es ja wirklich darum, wie Arbeit der Sicherheitsbehörden, der Polizei etc., wie die organisiert und strukturiert ist. Insofern sind es schon zwei sehr unterschiedliche Ebenen. Aber auch da tut sich ja gerade eine Menge. Das war ja, wenn Sie so wollen, dann auch ein Ergebnis dieses, Sie haben die interessante Personenkonstellation ja genannt, dass es jetzt eben eine Rassismusstudie gibt. Und nochmal, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir haben es einerseits hier mit was Objektivem zu tun. Gibt es eigentlich so etwas wie Rasse, ja oder nein? Aber was eigentlich subjektiv, was Menschen verinnerlicht haben, was, wie das ihr Verhalten prägt, das ist eine gänzlich andere Ebene. Und insofern sind das eigentlich auch die beiden Ebenen, die Sie angesprochen haben. Was schreiben wir fest, aber was geben wir auch als Leitlinien für Verhalten vor?
Also wenn ich Sie recht verstehe, sind Sie schon der Meinung, dass der Begriff durchaus ausgetauscht werden sollte?
Ich bin da durchaus dabei, weil er eben, wie gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht so kein Äquivalent in der Realität hat.
Die Geheimdienste sollen jetzt unser Thema sein. Die sollen nämlich in bestimmten Fällen mitlesen dürfen, was über WhatsApp geschrieben wird oder auch über andere verschlüsselte Messenger-Dienste. Das möchte die Koalition so und darüber hat heute das Kabinett beraten. In unserem Hauptstadtstudio ist Johannes Kuhn, der sich das genau angehört hat, was auch darüber berichtet wurde. Der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst sollen also nicht mehr nur laufende Gespräche belauschen dürfen via Messenger, sondern auch eben versendete Botschaften tatsächlich mitlesen können. Herr Kuhn, wie ist denn die Begründung, dass das nun so sein soll?
Nun, mit einem veränderten Kommunikationsverhalten oder mit einer veränderten Digitalkommunikation, die ja immer stärker über verschlüsselte Messenger stattfindet. Und diese Ausweitung war schon in kurzem Koalitionsvertrag vereinbart. Also es geht darum, zum Beispiel, wenn ich über WhatsApp kommuniziere, dann ist das ja sozusagen verschlüsselt. Wenn ich darauf zugreifen möchte, kann ich als Behörde entweder mir Zugang zu dem Cloud-Konto verschaffen, wenn jemand seine Nachrichten da speichert, oder eben ich gehe auf dieses Gerät und gucke mir dann an, was getippt wird. Denn während getippt wird, wird eben noch nicht live verschlüsselt, beziehungsweise das Ganze landet ja dann sozusagen auf dem Handy selber. Nur der Weg ist verschlüsselt. Und die SPD sagt, sie hat sich das nicht leicht gemacht. Sie hat aber gleichzeitig gesagt, wir haben die Online-Durchsuchung verhindert für die Nachrichtendienste, also dass die Nachrichtendienste in Computer mit Schadsoftware eindringen können und dann dort sozusagen komplett die Festplatten durchsuchen. Und der Kompromiss war eben, dass nicht nur der Verfassungsschutz die Quellen TKÜ bekommt, sondern auch Bundesnachrichtendienst und eben der militärische Abschirmdienst.
Quellen TKÜ, um das nochmal genau zu sagen, ist was?
Quellen TKÜ ist de facto das Abhören an der Quelle. Also das ist sozusagen analog zu dem, wie man früher Telefonate abgehört hat. Sagt man jetzt, man kann damit Internettelefonate abhören. Da kann ich mich nicht einfach in die Leitung sozusagen reinstecken, sondern ich muss es am Gerät selber machen. Oder eben auch Messenger-Dienste, das heißt zum Beispiel Kurznachrichten über Signal oder WhatsApp, kann ich dann an der Quelle, also auf dem Gerät, auf dem Computer, auf dem Handy selber mir angucken, um zu wissen, über was Menschen kommunizieren.
Dieser Staatstrojaner, wie das ja letztlich auch genannt wird, Herr Faas, soll also dann zum Einsatz kommen, natürlich nur unter bestimmten Bedingungen, aber trotzdem, was halten Sie davon?
Die Hürden sind in der Tat sehr, sehr hoch und sie entsprechen auch grundsätzlich dem, was wir generell, früher hätte man mal gesagt, Postwesen, Fernmeldewesen, was wir dort durchaus kennen. Insofern ist es ein spannender Fall, wo wir einfach merken, dass es ist ja gerade auch schon angesprochen worden, der wirklich fundamentale Wandel des Mediensystems, unseres Kommunikationsverhaltens, dass auch der sozusagen Folgen hat für die Art und Weise, wie hier bestimmte Dinge beobachtet werden sollen. Und es ist eigentlich eine logische oder eine stringente Konsequenz dessen, was man auch früher gemacht hat. Man hätte vielleicht ein Telefon verwanzt oder ähnliches, um eben auch an der Quelle, wenn man so will, die entsprechende Botschaft abzuhören. Die spannende Frage ist also letztlich, sind digitale Medien, gelten da grundsätzlich andere Regeln oder ist die Herausforderung, und in der Linie scheinen mir die Beschlüsse jetzt zu stehen, eher zu sagen, okay, wir haben bestimmte akzeptierte Logiken, was Verfassungsschutz etc., was die dürfen und wie können wir sie eigentlich funktional auf neue Medien übertragen und angesichts der ja wirklich inzwischen extrem guten Verschlüsselung, bleibt dann eigentlich nur sowas wie eine Quellen-TKÜ? Also in dieser Linie stehend scheint mir das schon konsequent zu sein.
Aber die FDP kritisiert das natürlich sehr und hat gesagt, also dass jetzt die Nachrichtendienste eben diese Staatstrojaner einsetzen dürfen sollen, das gleiche einem Ausverkauf der Bürgerrechte, Herr Kuhn. Also es wird schon ordentlich diskutiert im Bundestag, oder?
Ja, natürlich. Und die FDP sagt auch, man muss natürlich dann ganz genau dieses Kontrollgremium, das G10, dass er dem de facto auch zustimmen muss, das auch von 8 Personen erweitert werden soll und auch, das müssen Sie ja eh laut Bundesverfassungsgericht, Sachverständigen mit technischer Expertise an die Seite bekommen. Die müssen ja immer darüber entscheiden, wie bei allen Abhörmaßnahmen, was da gemacht werden darf und was nicht. Und da ist natürlich dann die Frage, wie stellt man sicher, dass dann wirklich auch nur die Kommunikation abgehört wird und nicht noch nebenbei, weil man ja Zugriff aufs Handy hat, sozusagen Beifang gemacht wird und noch andere Dinge da vom Handy geholt werden. Das ist so eine Sorge und das ist natürlich so eine Grundsatzsorge, denn wir erleben einen sehr starken Konflikt und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zwischen eben einerseits dem Wunsch nach Verschlüsselung, um Kommunikation sicherer zu machen, gleichzeitig aber auch dem Wunsch, gerade von Nachrichtendiensten, von Geheimdiensten, aber auch von Ermittlern, diese Verschlüsselung in irgendeiner Form entweder zu brechen oder zu umgehen. Und das ist ein Konflikt, den es schon länger gibt, aber der uns auch noch einige Jahre begleiten wird. Denn natürlich wird sich technologisch einiges weiterhin ändern. Wenn wir jetzt mal ganz nach vorne gucken, hat man sowas wie Quantenkryptographie, dann kann ich vielleicht mein Handy sogar so verschlüsseln, dass es sehr, sehr schwer wird, da überhaupt drauf zu kommen. Und schon jetzt ist es so, das BKA darf das ja anwenden, macht das aber selten, dass sie Quellen-TKÜ machen, weil das so technische Hürden sind und man da so viel Fachpersonal braucht, dass es sich teilweise gar nicht lohnt. Und das wird natürlich dann auch ausgenutzt.
Johannes Kuhn, vielen Dank für diese Infos aus dem Hauptstadtstudio. Dankeschön. Und Thorsten Faas hat Luft geholt. Einen Satz wollten Sie dazu noch sagen.
Ja, dass die FDP dagegen ist, zeigt in gewisser Weise nur, dass es eben auch Kontinuitäten an der Stelle gibt. Wenn man an den großen Lauschangriff denkt, als es eben um Telefon und auch Überwachung von Wohnungen ging, da war die FDP damals auch dagegen. Das ist hier eben ein sehr fundamentaler Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Und da ist eine liberale Partei eben im Zweifel eher auf der Seite der Freiheit.
Ja, wir gehen alle zu Fuß manchmal. Ich gehe recht häufig zu Fuß. Sie auch, Herr Faas?
Zuweilen, wobei wir doch hier in Berlin eher öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad nutzen.
Gut, aber wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, müssen Sie ja zum Bus oder zur U-Bahn auch erstmal hinlaufen. Oder nehmen Sie da auch das Fahrrad?
Nee, das ist so die spannende letzte Meile und Sie haben recht, das ist dann doch wahrscheinlich oft so ein Stückchen. Wir haben es zum Glück nicht so weit, aber dass man zu Fuß zurücklegt.
Thorsten Faas hier zu Gast, Politikwissenschaftler, Wahlforscher und wir sprechen über das Zu-Fuß-Gehen, weil heute in Stuttgart ein Kongress stattfindet zum Fußverkehr. Schönes Wort. Da ist zugegen unter anderem der Verkehrsminister Andreas Scheuer, aber auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann. Und das Ziel dieses Kongresses ist es, dazu beizutragen, dass der Fußverkehr stärker in den Mittelpunkt gestellt wird des Verkehrs insgesamt. Und da hat Andreas Scheuer vom Autoverkehr, man könnte ja meinen, naja, wir können schwer nur zu Fuß gehen, weil so viele Autos in unseren Städten sind. Aber vom Autoverkehr hat Andreas Scheuer da weniger gesprochen. Er sieht da ein anderes Problem für die Fußgängerinnen, und zwar hier.
Wenn ich mir das anschaue, Berliner Hauptbahnhof, wer zum Bus gehen will, muss erstmal über einen Radweg gehen. Und das hat jeder schon mal erlebt, dass nicht nur der Autoverkehr in Konkurrenz zum Fußverkehr steht, sondern natürlich auch plötzlich ein Radfahrer angefahren kommt und natürlich auch seinen Raum beansprucht auf dem Radweg.
Also natürlich der Radfahrer beansprucht Raum auf dem Radweg, aber ist das eigentliche Problem für die Fußgänger?
Es ist insofern interessant, weil wir, glaube ich, jetzt schon wieder so ganz selbstverständlich in so urbanen Milieus sind, wo man tatsächlich öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Fahrrad, zu Fuß, wirklich alles sehr parallel hat. Und da kann man schon sagen, naja, die größere Gefahr, in Anführungszeichen, für Fußgänger und auch wenn wir über wer nimmt sich wie viel Raum reden, dann ist es wahrscheinlich eher das Auto. Auf der anderen Seite, wenn ich an unsere kleine Tochter denke, die ist 5, dann ist schon manchmal eine Herausforderung, wenn man den Bus verlässt, dass man daran denkt, dass da sehr schnell ein Radfahrer auch mal dann sozusagen unmittelbar vor dem Bus vorbeischießt. Also die Rücksichtnahme bei Radfahrern ist ja auch nicht immer gleich ausgeprägt.
Ist nicht immer gegeben, absolut. Das ist bestimmt so. Aber gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, man möchte den Fußverkehr stärken, wo liegt denn dann eigentlich aus unserer Sicht jetzt hier im Studio das Problem? Würden wir tatsächlich sagen, das Problem sind die Radfahrer oder ist es nicht doch so, dass eigentlich das Problem, wenn es denn eins gibt, der Autoverkehr ist, weil man manchmal einfach zugeparkte Fußwege hat, weil man ja manchmal gar nicht über die Straßen kommt, weil man nicht tatsächlich an der Ampel ewig wartet?
Ja, absolut. Wir reden ja auch in der Regel davon, dass es autofreie Straßen gibt, autofreie Sonntage gibt. Also da merkt man ja schon, von welcher Perspektive her die Debatte grundsätzlich geführt wird. Aber ich glaube, was Andreas Scheuer da angedeutet hat, ist, dass wenn die Autos dann mal sozusagen weg sind für einen Tag oder für eine Straße, dass sich dann vielleicht ganz neue Herausforderungen stellen und man sich plötzlich dann eben überhaupt erstmal klar wird, dass vielleicht das Auto die eine Perspektive ist, aber sich danach durchaus bestimmte Folgefragen noch ergeben. Wir hatten ja hier in Berlin die autofreie Friedrichstraße, wo tatsächlich dann auch plötzlich so eine Debatte war, wie schnell und wie viel Fahrradfahrer halten sich denn eigentlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber das war natürlich nur eine Debatte, die sich überhaupt erst ergeben konnte, nachdem die Autos weg waren.
Also wir wollen trotzdem, glaube ich, den Fahrradfahrern zuliebe schon sagen, dass sie jetzt nicht das Hauptproblem im Straßenverkehr sind.
Absolut, aber es ist eher so der interessante Punkt, dass wir sehr stark immer sagen, Auto auf der einen Seite und der Rest. Und wenn man sich dann aber mal klar macht, dass dieser Rest eigentlich vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Binnenstruktur und auch Binnendifferenzierung hat. Aber dann zeigt es ja auch nur, dass wir vieles eben vom Auto her denken, ja oder nein, und damit manche andere Diskussionen gar nicht erst führen, weil wir eben sehr stark von dieser einen Perspektive her denken.
Also was wir wahrscheinlich brauchen, ist tatsächlich einen geteilten Raum, wo jeder seinen Raum hat und der eine auf den anderen Rücksicht nimmt. Der Fußgänger auf den Fahrradfahrer, der Fahrradfahrer auf den Fußgänger, auf den Autofahrer. Also dass man einfach so, wie man sich das normalerweise im Verkehr ja auch vorstellt, dass es eben so sein kann, auch so, ja.
Absolut. Das sagt ja, glaube ich, auch die Straßenverkehrsordnung, dass wir alle vorsichtig sein sollen. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen, wo sich ja, das ist ja das Spannende jetzt, dass mit dem Einzug des Winters, der kalten Temperaturen, wir doch wieder so einen Rückzug aus dem öffentlichen Raum erleben. Aber dass wir eigentlich in dieser Pandemiezeit auch erlebt haben, viel mehr findet plötzlich draußen statt. Und man auch gemerkt hat, wo eigentlich Potenziale wären, wo man sich aufhalten kann, was dann aber eben oft ganz, ganz schwierig war, weil es doch so tradierte Parkplatz etc., also wo einfach der öffentliche Raum an vielen Stellen belegt ist, wenn man so will. Schon, glaube ich, eine Erfahrung, die viele von uns in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht haben.
Aus der vielleicht auch wieder was folgt, dass man eben sagt, ja, wir müssen nochmal über die Verteilung unseres Raums neu nachdenken.
Ja, durchaus, absolut.
Wir stehen hier im Studio in Berlin. Wir haben uns gefreut, dass Sie uns zugehört haben. Thorsten Faas war hier zu Gast und gleich werden die Kollegen nach den Nachrichten über das MINT-Festival in Köln sprechen, was tatsächlich stattfindet. Kinder und Heranwachsende sind eingeladen, da zu tüfteln, zu basteln, sich mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Das macht irgendwie Freude zu wissen, Herr Faas, oder dass das stattfinden kann unter Hygieneauflagen.
Absolut, wenn ich an die Debatten denke, die wir gerade mit Blick auf das vor uns liegende Wintersemester denken, wo wir leider gar nicht so viel über Präsenz nachdenken, dann ist es wirklich schön zu sehen, dass gerade die Kleinen doch ihrem Forscherinnentrieb da freie Bahn lassen können.
Ja,
schönes Signal.
Das finde ich auch. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.